Ich bin Matthias Notzon, Richter am Arbeitsgericht im Saarland und ihr hört Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Folge 67 von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Richtig Pause machen will gelernt sein. Moin aus Hamburg.
Und ein ganz herzliches Moin auch von mir, Jens Buchwald aus Hamburg.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Legt die Füße hoch und überlasst alles andere uns. Danken wollen wir nicht nur euch, sondern auch Hörerinnen und Hörern, die uns geschrieben haben. Und zwar Jasmin Katrina, die hat uns geschrieben: Ganz lieben Dank, Herr Dr. Scharf, ich verfolge Ihren Podcast. Großes Kompliment, sehr praxisnah. Ja, vielen, vielen Dank. Lena Dvorak hat uns noch geschrieben: Ich bin natürlich schon eine treue Hörerin des Podcasts. Ja, und natürlich freuen wir uns darüber, wenn uns jemand sowas schreibt. Und dann noch Jonas Link, der uns geschrieben hat: Ich bin begeisterter Hörer des Podcasts. Auch darüber haben wir uns natürlich sehr, sehr gefreut. Ganz lieben Dank auch an Matthias Notzon, der unsere heutige Folge angekündigt hat. Wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann kennt ihr ihn natürlich schon. Herr Notzon ist Richter am Arbeitsgericht Saarland und wir haben schon zwei Folgen mit ihm zusammen aufgenommen. Am 18. August kam die erste Folge unserer neuen Reihe Best of BAG, wichtige Urteile und wie sie euch helfen, raus. Darin hat Herr Notzon mehrere Urteile vorgestellt und erläutert, was ihr tun könnt, wenn ArbeitnehmerInnen sich nach Ausspruch einer Kündigung krank melden und ihr Zweifel habt, dass diese ArbeitnehmerInnen tatsächlich krank sind. Etwas älter ist die Folge 25 unseres Podcasts, in der Herr Notzon wichtige Fragen zu krankheitsbedingten Kündigungen und vor allem zum BEM, also zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, beantwortet hat. Wenn ihr das noch nicht getan habt, hört gerne mal rein. Die Links für die beiden Folgen, die findet ihr in den Shownotes. So, jetzt aber zu unserem Schwerpunktthema. Ja, wie sang so richtig Roy Black damals? Das Beste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist schon immer in der Schule so. Ja, ich weiß nicht, wer von euch diesen Song aus den 70ern noch kennt. Er ist auf jeden Fall eine gute Einleitung für unser heutiges Thema. Richtig Pause machen will gelernt sein. Die erste Frage, die wir klären müssen: Was sind Pausen überhaupt? Oder, wie das Arbeitszeitgesetz sie nennt, was sind Ruhepausen? Das Arbeitszeitgesetz sagt hierzu gar nichts. Die Rechtsprechung versteht unter Pausen aber im Voraus feststehende Unterbrechungen der Arbeit, in denen die Arbeitnehmenden weder Arbeit zu leisten haben, noch sich dafür bereithalten müssen, also frei über die Nutzung dieses Zeitraums bestimmen können. Pausenzeiten sind grundsätzlich nicht zu bezahlen, bis auf wenige Branchen, in denen im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder in einem Tarifvertrag eine Bezahlung geregelt ist. Zweck der Pause ist, dass sich der Arbeitnehmer erholen kann, ohne vom Arbeitgeber eingeschränkt zu werden. Und aus diesem Grund kann der Arbeitnehmer nicht verpflichtet werden, während der Pause Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst zu leisten. In § 4 Arbeitszeitgesetz sind die Mindestpausen festgelegt, die ein Arbeitnehmer täglich machen muss bzw. die der Arbeitgeber gewähren muss. Und gleich an dieser Stelle muss man klar sagen, dass der Arbeitgeber auch dafür sorgen muss, dass die Pausen gemacht werden. Macht ein Arbeitnehmer keine Pausen, kann das für den Arbeitgeber zu hohen Bußgeldern führen. Ja, wie viele Pausen muss ein Arbeitnehmer denn nun täglich machen? § 4 Arbeitszeitgesetz legt fest, dass gar keine Pause gemacht werden muss, wenn maximal 6 Stunden am Tag gearbeitet werden. Wird mehr als 6, aber nicht mehr als 9 Stunden gearbeitet, muss eine Pause von mindestens 30 Minuten gemacht werden. Und bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden pro Tag beträgt die minimale Pausenlänge 45 Minuten. Diese Pausenlängen im Arbeitszeitgesetz sind zwingendes Recht. Das bedeutet, ihr könnt nicht im Arbeitsvertrag kürzere Pausen vereinbaren. Dann gibt es noch eine Sonderregelung im Jugendarbeitsschutzgesetz. Danach dürfen Jugendliche, also unter 18-Jährige, nur 4,5 Stunden ohne Pause arbeiten. Bei über 4,5 Stunden muss eine Pause von 30 Minuten und bei über 6 Stunden eine Pause von 60 Minuten gewährt werden. Ja, wie ist das? Müssen Pausen jetzt am Stück genommen werden oder kann man sie aufteilen? Hierzu sagt das Arbeitszeitgesetz, dass eine Aufteilung möglich ist. Allerdings dürfen die Pausen nicht kürzer als 15 Minuten sein. Wenn ihr also kürzere Pausen als 15 Minuten gewährt, werden damit die Mindestpausen nach § 4 Arbeitszeitgesetz nicht erfüllt. Ja, und was ist, wenn ein Arbeitgeber die Pausen immer an den Anfang oder an das Ende der Arbeitszeit legt? Zum Beispiel, der Arbeitnehmende muss immer um 6 Uhr zur Arbeit kommen, macht dann bis 6.30 Uhr Pause und muss danach 8 Stunden arbeiten. Geht das? Nein, das geht nicht. Die Pause muss die Arbeit unterbrechen und das tut sie natürlich nicht, wenn noch gar nicht gearbeitet wurde. Das Gleiche gilt, wenn die Pause an das Ende des Arbeitstages gelegt wird, weil dann nach der Pause nicht mehr gearbeitet wird, also auch keine Unterbrechung. Eine etwas besondere Zeit oder eine andere Form der Pause sind die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten. Die sind im § 5 Arbeitszeitgesetz geregelt und da steht, dass zwischen dem Ende der Arbeit an einem Tag und dem Beginn der Arbeit am nächsten Tag eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden liegen muss. Für Jugendliche beträgt die tägliche Ruhezeit nach § 13 Jugendarbeitsschutzgesetz mindestens 12 Stunden. Während der Ruhezeit dürfen ArbeitnehmerInnen nicht zu Arbeiten durch den Arbeitgeber herangezogen werden. Wird die Ruhezeit durch Arbeit unterbrochen, beginnt nach Ende der Arbeit eine neue Ruhezeit von 11 Stunden. Hört also ein Arbeitnehmer zum Beispiel um 19 Uhr auf zu arbeiten, könnte er nach 11 Stunden, also eigentlich um 6 Uhr morgens, wieder anfangen zu arbeiten. Muss er allerdings in der Ruhenszeit arbeiten, zum Beispiel von 20.30 Uhr bis 22 Uhr, dann beginnt um 22 Uhr eine neue 11-stündige Ruhenszeit, sodass er erst um 9 Uhr am nächsten Tag wieder arbeiten dürfte. Sehr umstritten und gesetzlich nicht geregelt ist der Fall, dass es eine geringfügige Unterbrechung der Ruhezeit gibt, weil zum Beispiel ein Arbeitnehmer einen beruflichen Anruf entgegennehmen muss oder entgegennimmt oder eine E-Mail schreibt. Wenn ihr hier auf der sicheren Seite sein wollt, macht es Sinn, nach Ende der täglichen Arbeitszeit solche mehr oder weniger kurzen Arbeiten vom Sofa aus zu verbieten. Eins ist nämlich ganz klar, wird gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen, zum Beispiel gegen die Pausen- oder die Ruhenszeitregelung, drohen zum einen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro pro einzelnen Verstoß an jedem Tag und bei beharrlicher Wiederholung solcher Verstöße sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr.
So, nach dem ersten Überblick über grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit dem Recht der Pause im Arbeitszeitrecht möchte ich vorab auch noch mal ein Zitat anführen. Und nachdem der Kollege mit Roy Black die Messlatte schon sehr hochgelegt hat, halte ich mit dem römischen Dichter Ovid dagegen, der schon vor über 2000 Jahren festgestellt hat, was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt mal eine kurze Einordnung an, wo befinden wir uns eigentlich? Natürlich im Arbeitszeitgesetz. Das gibt es aber erst seit 1994. Vorher galt die Arbeitszeitordnung und dort fanden sich generell für Frauen abweichende Pausenregelungen. Das kennt man so im aktuellen Arbeitszeitgesetz natürlich nicht. Im aktuellen Arbeitszeitrecht und damit nicht nur im Arbeitszeitgesetz, sondern auch in Gesetzen für besonders schutzbedürftige Personen, finden sich im Zusammenhang mit Pausen besondere Regelungen. Und zwar haben wir da natürlich einerseits den Kreis der werdenden und stillenden Mütter und dort die Paragraphen 7 fortfolgendes Mutterschutzgesetzes. Dort wollen wir aber zunächst uns mal den Paragraphen 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen anschauen und dort ist im Absatz 3 geregelt, der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stillende Frau ihre Tätigkeiten am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich ist, kurz unterbrechen kann. Er hat darüber hinaus sicherzustellen, dass sich die schwangere oder stillende Frau während der Pausen und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausruhen kann. Ja, also hier sehen wir besondere Anforderungen an die Gestaltung der Arbeitsbedingungen hier im Zusammenhang mit Pausen für schwangere und oder stillende Frauen. Auch im § 7 Absatz 2 gibt es im Zusammenhang mit Stillzeiten besondere Regelungen zu Pausenvorschriften. Dort ist wiederum geregelt, dass der Arbeitgeber eine stillende Frau auf ihr Verlangen während der ersten 12 Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit freizustellen hat. Mindestens aber zweimal täglich für eine halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. Bei einer zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr als 2 Stunden unterbrochen wird. Ein weiterer Kreis schutzbedürftiger Arbeitnehmender ist der Kreis der jugendlichen Arbeitnehmenden. Und da hatte mein Kollege Alexander Scharf bereits auf die Sonderregelung in § 11 des Jugendarbeitsschutzgesetzes hingewiesen. Deswegen möchte ich den an der Stelle hier nicht wiederholen, sondern verweise da auf die Ausführungen von Alexander Scharf. Insbesondere für die Ableistung von Arbeit unter besonderen Bedingungen gibt es abweichende gesetzliche Regelungen zu Pausenzeiten. So finden sich beispielsweise im Seearbeitsgesetz dort in § 45. In der Offshore-Arbeitszeitverordnung, also der Verordnung über die Arbeitszeit bei Offshore-Tätigkeiten, in der Verordnung über die Arbeitszeit in der Binnenschifffahrt, die Binnenschifffahrtsarbeitszeitverordnung, Regelungen, wonach abweichende Pausenregelungen für diese besonderen Arten bzw. diese Arbeit, die unter besonderen Umständen zu erbringen ist, anwendbar sind. Denkt also bitte immer daran, wenn ihr in einem solchen speziellen Sektor tätig seid, dass hierfür besondere Regelungen für die Arbeitszeit und hier in dem Fall für die Pausen gelten. In diesem Zusammenhang Arbeit unter besonderen Bedingungen auch noch ein kleiner Hinweis auf § 2 des Arbeitszeitgesetzes. Auch den hatte mein Kollege eben schon in der Einführung erwähnt. Danach ist Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Und dann kommt nochmal der Hinweis auf eine ganz besondere Art der Arbeitserbringung. Dort ist nämlich geregelt, im Bergbau unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit. Ja, also das ist auch eine Sonderregelung. Muss man im Hinterkopf haben, dass dort tatsächlich andere Regelungen gelten. Wo kann noch etwas Abweichendes geregelt sein? Ja, grundsätzlich in Tarifverträgen. Und hierbei ist es so, dass eine an die betrieblichen Bedürfnisse angepasste abweichende Gestaltung der Mindestvorgaben des § 4 des Arbeitszeitgesetzes nur in engen Grenzen möglich ist. Gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 2 des Arbeitszeitgesetzes kann beispielsweise abweichend von § 4 Satz 2 Arbeitszeitgesetz in einer Betriebsvereinbarung die Aufteilung der Gesamtdauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer vereinbart werden. Hierfür ist jedoch Voraussetzung, dass jeweils ein Tarifvertrag eine entsprechende Öffnungsklausel für eine solche Betriebsvereinbarung vorsieht. Und solche Kurzpausen müssen dabei stets der Erholungsfunktion der Ruhepausen gerecht werden. Da gibt es auch eine ältere Bundesarbeitsgerichtsentscheidung, die in diesem Zusammenhang festgestellt hat, dass nach wissenschaftlichen Erkenntnissen jedenfalls Ruhepausen von 8 Minuten Dauer zumindest eine angemessene Dauer im Sinne der Vorschrift haben. § 4 des Arbeitszeitgesetzes regelt im Übrigen nur eine gesetzliche Mindestdauer der Pause, aber keine Höchstdauer der Ruhepausen. Wollt ihr als Arbeitgeber längere Pausen als gesetzlich vorgeschriebene Pausen gewähren, müsst ihr hierbei die Interessen der ArbeitnehmerInnen berücksichtigen. Ja? Die Anwesenheitszeit im Betrieb darf durch Ruhepausen nicht über Gebühr verlängert werden. Das bringt uns auch dann zum nächsten Thema. Wie ist denn das eigentlich? Wer ordnet denn eigentlich Pausen an? Und da muss man klar sagen, der Arbeitgeber hat als Ausfluss des allgemeinen Direktionsrechts nach § 106 Gewerbeordnung das Recht, Ruhepausen festzulegen. Mit anderen Worten, die Festlegung der Pausen steht euch als Arbeitgebenden nach dem allgemeinen Direktionsrecht gemäß 106 Gewerbeordnung zu. Hierbei habt ihr das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, wenn ihr denn einen habt, zu wahren, welches sich hier wiederum aus § 87 Absatz 1 Nummer 2 BetrVG ergibt, wonach der Betriebsrat bei der Einführung und Festlegung von Lage und Dauer der unbezahlten Ruhepausen mitzubestimmen hat. Wichtig ist, die konkrete Ausübung der Pausenanordnung unterliegt nach 106 Gewerbeordnung und Paragraph 315 Absatz 1 BGB der Billigkeitskontrolle. Mit anderen Worten, hier ist eine Abwägung der gegenseitigen Interessen unter Einbeziehung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Ihr habt hierbei natürlich eure betrieblichen Interessen entsprechend einzubringen. Zuletzt möchte ich in dem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass uns auch hier wieder einmal das beliebte Nachweisgesetz begegnet. Wie wir an dieser Stelle bereits mehrfach erwähnt haben, sind durch die Neufassung des Nachweisgesetzes zusätzliche Anforderungen auf euch als Arbeitgeber zugekommen. Und unter anderem wurden in der Neufassung des Nachweisgesetzes im Paragraphen 2 Absatz 1 Nummer 8 auch festgehalten, dass ein Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen nicht nur die Darstellung der Arbeitszeiten zu enthalten hat, sondern auch die vereinbarten Ruhepausen. Und wie ihr euch vielleicht erinnert, wir empfehlen hierbei ganz klar, dass die wesentlichen Arbeitsbedingungen im Sinne des Nachweisgesetzes nicht samt und sonders in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden, sondern dass ein gesonderter Nachweis nach dem Nachweisgesetz erstellt wird. Wenn wir euch hierbei behilflich sein sollen, sprecht uns einfach an. Wir haben hier entsprechende Muster, die wir euch gerne zur Verfügung stellen können und euch bei der Erstellung eines Nachweises unter die Arme greifen können.
Ja, im Nachgang noch, da muss ich zugeben, 1-0 für den Kollegen. Also, weil Ovid schlägt wahrscheinlich Roy Black, das muss ich wohl zugeben. Das wusste ich natürlich nicht, dass er dann mit sowas kommt, wenn ich hier Roy Black bringe. Ja, was ist denn, wenn der Arbeitnehmende nun dringende persönliche Gründe hat, wegen der er die Arbeit unterbrechen will oder aus seiner Sicht muss? Hier stellen sich aus arbeitsrechtlicher Sicht gleich zwei Fragen. Nämlich zum einen, ob der Arbeitnehmer die Arbeit abbrechen darf, ohne dass er arbeitsrechtliche Folgen, zum Beispiel eine Abmahnung oder eine Kündigung, befürchten muss. Und die zweite Frage ist, ob diese Zeiten vom Arbeitgeber auch bezahlt werden müssen. Ich will ja immer die typischen Fallkonstellationen aufgreifen. Beim häufigsten Fall geht es, wie das Arbeitsrecht das nennt, um die Pflege naher Angehöriger. Gemeint ist hier vor allem die Pflege von kranken Kindern. Gibt es niemand anderen, der das Kind betreuen kann und ist das Kind nicht älter als 12 Jahre, dann muss der Arbeitnehmende von der Arbeit freigestellt werden. Ein weiterer Fall sind Arztbesuche während der Arbeitszeit. Hier müssen allerdings Arbeitnehmende nur dann freigestellt werden, wenn ein Termin nur während der Arbeitszeit möglich ist. Eine dritte Gruppe sind bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten. So müssen zum Beispiel Arbeitnehmende freigestellt werden, wenn sie als Wahlhelfer tätig sind oder als ehrenamtliche Richter. Eine ganz andere Frage ist, ob der Arbeitnehmende für diese Zeiträume auch die Vergütung fortgezahlt bekommt. Hier regelt § 616 BGB, dass in den oben genannten Fällen grundsätzlich gezahlt werden muss. Ein ganz wichtiger Hinweis von unserer Seite an dieser Stelle ist, dass ihr im Arbeitsvertrag die Anwendbarkeit von § 616 BGB ausschließen könnt. Habt ihr eine solche wirksame Regelung im Arbeitsvertrag, müsst ihr die Vergütung nicht zahlen. Schickt uns in diesem Zusammenhang gerne kostenlos und unverbindlich eure Arbeitsverträge zu und wir prüfen, ob eure Regelung hier ausreicht. Im Zusammenhang mit § 616 BGB legen wir euch auch Folge 31 unseres Podcasts ans Herz. Die Folge heißt § 616, die unbekannte Vorschrift, die ihr unbedingt kennen solltet. Und den Link dazu, den stellen wir euch in die Shownotes. Eine eher unbekannte oder sagen wir mal noch unbekanntere Vorschrift als § 616 BGB ist § 629 BGB. Nach dieser Regelung muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmenden Freizeit für die Suche nach einem neuen Job gewähren, wenn das Arbeitsverhältnis in Kürze endet. Anwendbar ist diese Vorschrift auf Arbeitsverhältnis und aber auch auf Ausbildungsverhältnisse. Ein typischer Fall liegt hier vor, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wurde, egal ist hier, wer gekündigt hat. Das heißt, der Anspruch auf Freistellung existiert also auch, wenn der Arbeitnehmende gekündigt hat. 629 BGB ist außerdem auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen anwendbar, und zwar für den Zeitraum, in dem das Arbeitsverhältnis zum Befristungsende gekündigt werden könnte. Ob der Arbeitgeber diesen Zeitraum bezahlen muss, das ergibt sich wiederum aus § 616 BGB. Auch hier kann es also wichtig sein, die Anwendbarkeit von § 616 BGB im Arbeitsvertrag auszuschließen. Tut ihr das nicht, müsst ihr, und zwar gegebenenfalls auch mehrfach, den Zeitraum bezahlen, in dem der Arbeitnehmende sich bei neuen potenziellen Arbeitgebern vorstellt.
So, zu weiteren Fallgruppen. Und da kommen wir natürlich zwangsläufig, wie soll es auch anders sein, beim Begriff der Pause, zum Begriff der Raucherpause bzw. der Rauchpause. Und da stellt sich natürlich die Frage, haben denn rauchende Mitarbeitende einen Anspruch auf Rauchpausen? Was ist das eigentlich, eine Raucherpause? Allgemein muss man hier kurz vorab abgrenzen. Wir reden hier nicht über Raucherpausen, die während der vollständigen, halbstündigen oder 45-minütigen Ruhepause im Sinne des Paragraphen 4 Arbeitszeitgesetz genommen wird. Ja, sondern wir reden hier um zusätzliche Pausen, die außerhalb dieser Ruhepausen genommen werden. Und allgemein wird man bei Raucherpausen erst einmal vorab anmerken müssen, dass diese allein im Interesse des rauchenden Arbeitnehmenden liegen, weil währenddessen keine Arbeitsleistung erbracht wird. Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass das regelmäßig keine notwendige und auch keine unaufschiebbare Unterbrechung der Arbeitszeit ist, dass insbesondere ein solches unaufschiebbares menschliches Bedürfnis einer Raucherpause nicht zugrunde liegt. Vor diesem Hintergrund, man ahnt es schon, wird man regelmäßig sagen müssen, ein Anspruch auf und in dem Fall bezahlte Unterbrechung der Arbeitszeit, um eine zu rauchen, die gibt es regelmäßig nicht. Punkt. Gleichfalls gibt es in vielen Betrieben Regelungen, sei es über eine Betriebsvereinbarung, sei es auch allgemein in Arbeitsverträgen, dass Mitarbeitern gestattet wird, Raucherpausen einzulegen. Voraussetzung dabei allerdings ist, dass sie hierfür im Rahmen der Arbeitszeiterfassung dokumentieren, dass die Arbeit für eine Raucherpause bzw. eine Pause unterbrochen wurde und dementsprechend berücksichtigt werden kann, dass der oder die Arbeitnehmende in diesem Zusammenhang während der Raucherpause nicht gearbeitet hat. In diesem Zusammenhang kommt es ja dann häufig zu Streitigkeiten im Arbeitsverhältnis. Das kennen Sie sicherlich auch. Es ist ein klassischer Fall, wo wir auch über Arbeitszeitbetrug bzw. eine fristlose Kündigung wegen Arbeitszeitbetruges reden müssen im arbeitsrechtlichen Kontext, nämlich immer dann, wenn sich Arbeitnehmende Raucherpausen gegönnt haben außerhalb der gesetzlichen Ruhepausen und hierfür nicht ausgestempelt haben bzw. nicht dokumentiert haben, dass sie ihrer vertragsgemäßen Arbeitsleistung nicht nachgegangen sind, ja? In diesem Zusammenhang empfehlen wir klare Regelungen in Ihrem Unternehmen. Sei es zu Rauchverboten, sei es zu eindeutigen Regelungen, wann und unter welchen Voraussetzungen Rauchen gestattet ist. Hierbei sollten insbesondere ganz klare und unmissverständliche Regelungen und Anweisungen getroffen werden, was der Arbeitnehmer wann und wo zu dokumentieren hat in Bezug auf seine Arbeitszeit bzw. seine Pausennahme. Das Landesarbeitsgericht Nürnberg hat in einem Urteil aus dem August 2015 festgestellt, dass selbst wenn ein Arbeitgeber während sogenannter Raucherpausen, für die die Arbeitnehmenden ihren Arbeitsplatz jederzeit verlassen durften, das Entgelt in der Vergangenheit weitergezahlt hat, ohne die genaue Häufigkeit und Dauer der jeweiligen Pausen zu kennen, die Arbeitnehmenden nicht darauf vertrauen durften, dass der Arbeitgeber diese Praxis weiterführt. Ein Anspruch aus betrieblicher Übung entstehe in einer solchen Konstellation nicht. Eine weitere Fallgruppe der Pausen sind die Toilettenpausen. Wir befinden uns jetzt also bei kurzen sozialverträglichen Unterbrechungen. Und der Unterschied zu den Raucherpausen ist, dass es sich hierbei um eine Arbeitsunterbrechung handelt, die aufgrund menschlicher Bedürfnisse unterschiedslos, ja, für alle Mitarbeitenden erforderlich wird. Dementsprechend ist auch grundsätzlich von Raucherpausen abzugrenzen, weil die, vereinfacht gesagt, aufschiebbar sind und weil die allein individuellen, subjektiven Zwecken dienen. Dazu auch kurz die Frage, wie sieht es denn dann arbeitszeitrechtlich aus? zählen denn Toilettenpausen zur Arbeitszeit? Ja, und da ist die Antwort relativ einfach ja. Nämlich solche kurzfristigen Unterbrechungen der Arbeit, die stellen keine Ruhepausen dar und dienen auch nicht der Erholung im engeren Sinne. Und dementsprechend sind solche kurzen Unterbrechungen, die insbesondere sind die ja nicht selbst verschuldet, und da sie unaufschiebbare menschliche Bedürfnisse erfüllen, im Ergebnis auf die Arbeitszeit anzurechnen und als Arbeitszeit zu behandeln. In diesem Zusammenhang gab es im Jahre 2010 eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Köln. Da ging es um eine Lohnkürzung, die ein Arbeitgeber vorgenommen hatte, weil er der Auffassung war, dass sich ein Arbeitnehmer an jedem Arbeitstag mehr als 30 Minuten auf der Toilette aufhalte. Und dementsprechend, da hatte er nämlich an einem Tag bestimmte Pausen aufgezeichnet und das hat er dann hochgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Mitarbeiter dort deutlich mehr als 30 Minuten auf der Toilette verbringen würde und das könne ja nicht angehen. Im Ergebnis wurde der Klage des Arbeitnehmers, der auf die Auszahlung der gekürzten Vergütung geklagt hatte, stattgegeben. Der Arbeitgeber habe hier insbesondere die konkreten Zeiten nicht substantiiert dargelegt. Allein deshalb scheitere dieser Einbehalt bereits. Um diesen schönen Fall abzurunden, einmal die kurze Frage an meinen Kollegen, die tatsächlich auch sehr schwierig ist. Aber mich würde da mal die Einschätzung des Fachmannes interessieren. Instinktiv, in welcher Branche hat sich dieser Fall abgespielt? Es gibt hier, glaube ich, keine richtigen Antworten. Also alle Antworten sind hier berechtigt. Aber mich würde da einfach mal interessieren, was da aus der Hüfte geschossen eine Einschätzung ist, in welcher Branche das ist.
Ja, also ich würde jetzt persönlich von einer Bürotätigkeit ausgehen. Aber also
heiß, sehr gut, sehr gut.
Aber genauer würde ich es irgendwie nicht zuordnen können.
Es war schon sehr gut. Also
öffentlicher Dienst vielleicht noch.
Ah, das ist knapp daneben. Das okay. Ist knapp daneben, aber der Educated Guess war wirklich sehr gut. Dafür gibt es beide Daumen nach oben. Nein, und da, liebe Zuhörer, ihr seht das jetzt nicht. Ich habe jetzt ein breites Grinsen. Natürlich war es in einer Anwaltskanzlei. Natürlich war es in einer Anwaltskanzlei und da war ein Berufsträger unzufrieden, dass ein Junganwalt gekündigt hatte. Und das war sozusagen sein Abschiedsgeschenk an diesen ausscheidenden Arbeitnehmer. So, das Grinsen muss ich mir mal kurz jetzt wieder aus dem Gesicht schälen, weil wir jetzt zu weiteren Punkten kommen. Und zwar, ist denn Arbeitszeit nachzuholen? Also gerade bei Toilettenpausen, das haben wir ja eben besprochen, es wird auf die Arbeitszeit angerechnet. Es wird auf die Arbeitszeit angerechnet, es ist keine Pause in dem Sinne, sondern es ist ein unaufschiebbares menschliches Bedürfnis. Nein, hier muss keine Arbeitszeit nachgeholt werden. Im Übrigen kommen wir da auch wieder, da kommt jetzt wieder das schreckliche Juristendeutsch, der Fixschuldcharakter der Arbeitsleistung spricht natürlich auch hier in diesem Zusammenhang dagegen, dass Arbeitsleistung nachgeholt werden muss. Und die letzte Frage, die wir natürlich noch beantworten müssen, sind Pausenzeiten denn eigentlich zu vergüten? Und ja, das Arbeitszeitgesetz regelt ja, das hatte ich ja eben auch schon mit dem Hinweis auf Paragraph 2 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes verbunden, dass im Bergbau die Pausenzeiten auch als Arbeitszeit gelten, ja. Im Umkehrschluss kann man dann daraus entnehmen, dass Pausenzeiten grundsätzlich nicht zu vergüten sind. Eine Vergütungspflicht kann sich natürlich theoretisch aus einer Regelung im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag ergeben. Das wird aber die krasse Ausnahme sein.
Ja, da sehen Sie, wie schön es Anwaltskanzleien zugeht, was da für freundliche Beziehungen bestehen zwischen den Kollegen. Ich hoffe, bei uns ist es ein bisschen besser. Ja, wenn wir über Pausen sprechen, schwingt auch immer das Thema Arbeitszeiterfassung mit. Wie ihr wisst, hat ja das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2022 entschieden, dass alle Arbeitgebende verpflichtet sind, die Arbeitszeit aufzuzeichnen. Wie ihr das tut, bleibt euch überlassen, zumindest zurzeit noch. Erfasst werden müssen allerdings der Arbeitsbeginn, das Arbeitsende und die Pausen. Ein Gesetz hierzu gibt es leider noch nicht. Aus der Bundesregierung gab es aber kürzlich mehrere Äußerungen, dass ein Gesetz in Kürze kommen soll und auch im Koalitionsvertrag steht das drin. Was ihr euch auch klar machen müsst, falls ihr immer noch nicht die Arbeitszeit erfasst, die Nichterfassung der Arbeitszeit kann zu Bußgeldern führen. Allerdings wohl nicht sofort, sondern es wird wohl so sein, dass wenn die Aufsichtsbehörde vorbeikommt und feststellt, dass ihr die Arbeitszeit nicht aufzeichnet, wird sie euch wahrscheinlich erstmal auffordern, die Arbeitszeit aufzuzeichnen. Und nur wenn ihr euch dann weigert, kann es zu Bußgeldern kommen. Ja, es macht also Sinn, nicht auf dieses Gesetz zu warten. Sonst kann das unter anderem auch dazu führen, dass ihr Überstunden bezahlen müsst, nur weil ihr keine Beweise habt, zum Beispiel aus der Arbeitszeiterfassung, dass die Stunden tatsächlich gar nicht geleistet wurden. Eins ist aber ganz klar, wenn ihr die Arbeitszeiterfassung einführen wollt oder wenn ihr das schon getan habt, passt bitte genau auf, dass ihr keine Fehler macht, die negative finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Mit einer solchen Situation hatte sich nämlich vor kurzem das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden, in einem Urteil aus Februar 2025. Was war passiert? Eine Ärztin war in Teilzeit beschäftigt, 30 Stunden pro Woche, und hatte im Zeitraum September 2018 bis August 2019 Überstunden geleistet. Und die waren im Arbeitszeiterfassungssystem des Arbeitgebers auch ordnungsgemäß dokumentiert worden. Das System, was der Arbeitgeber nutzte, war dabei allerdings so eingestellt gewesen, dass pro Tag eine Pause von 30 Minuten automatisch abgezogen wurde. Eine tatsächliche Erfassung der Pausen durch die Arbeitnehmerin fand nicht statt. Der Arbeitgeber zahlte dann aus seiner Sicht folgerichtig die Überstunden abzüglich der automatisch abgezogenen Pausen aus. Die Arbeitnehmerin war damit nicht einverstanden und hat nunmehr die Vergütung für die automatisch abgezogenen Pausen eingeklagt, weil sie, so behauptet sie zumindest, die Pausen tatsächlich stets durchgearbeitet habe und nicht genommen habe. Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht haben die Zahlungsklage der Arbeitnehmerin abgewiesen. Wie hat das Bundesarbeitsgericht entschieden? Ja, das Bundesarbeitsgericht gab der Arbeitnehmerin Recht und verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung dieser angeblichen Pausen. Dabei machte das Bundesarbeitsgericht deutlich, dass die Arbeitnehmerin entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts die Erbringung der Überstunden ausreichend erläutert habe. Es reiche nämlich aus, sagt das Bundesarbeitsgericht, dass die Arbeitnehmerin die Stunden an den konkreten Tagen vorgetragen habe und darauf hingewiesen habe, dass sie die automatisch abgezogenen Pausen nicht genommen, sondern durchgearbeitet habe. Wenn dann der Arbeitgeber wie hier das lediglich bestreitet, aber keine konkreten Tatsachen vorträgt, warum die Arbeitnehmerin die Pausen nicht durchgearbeitet hat, dann reicht das nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes nicht aus. Letztlich trägt also der Arbeitgeber die Konsequenzen daraus, dass er aufgrund des automatischen Pausenabzuges nichts dazu sagen kann, ob und wann genau die Arbeitnehmerin die Pausen genommen hat. Ja, ein paar Hinweise für euch noch. Egal welches System ihr zur Arbeitszeiterfassung nutzt, also zurzeit ist ja auch im Prinzip ein Zettel möglich oder auch eine Excel-Tabelle, ihr solltet neben Beginn und Ende der Arbeit stets auch sämtliche Pausen durch die Arbeitnehmenden erfassen lassen. Nicht nur könnt ihr so nachweisen, wann Pausen genommen wurden oder eingreifen, wenn keine Pausen genommen werden, auch ist eine Kündigung wegen Arbeitszeitbetruges, wegen unrichtiger Eintragung von Pausen, logischerweise nur dann möglich, wenn eure ArbeitnehmerInnen hier überhaupt etwas eintragen. Wird eine Pause automatisch abgezogen, kommt ein Arbeitszeitbetrug an dieser Stelle nicht in Betracht. Werden keine Pausen genommen, dann verstoßt ihr gegen § 4 Arbeitszeitgesetz, wo ja die Mindestpausen geregelt sind. Das kann zu erheblichen Bußgeldern führen. Und, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, aber es ist vielleicht nochmal wichtig, das zu wiederholen, jeder Verstoß an jedem einzelnen Tag löst ein separates Bußgeld aus. Da kommt also ganz schnell einiges zusammen. Und ganz bitter kann es werden, wenn die Sache dann einem Staatsanwalt vorgelegt wird. Wurde nämlich täglich automatisch eine Pause abgezogen, wurde aber tatsächlich entgegen des Abzuges jeweils durchgearbeitet und zahlt der Arbeitgeber diese Pausen nicht, so entsteht nicht nur ein Zahlungsanspruch wie in dem Urteil, was ich vorgestellt habe, vielmehr wäre der Arbeitgeber auch verpflichtet gewesen, Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge für diese nicht gezahlte Vergütung zu leisten. Weil er das aber nicht getan hat, enthält er der Sozialversicherung Beiträge vor, was gemäß § 266a Strafgesetzbuch strafbar ist. Ja, ich habe eben schon mal das Thema Arbeitszeitbetrug angesprochen. Nach unserer Erfahrung gibt es viele Fälle von Arbeitszeitbetrug. Als Kündigungsgrund taugen diese Fälle aber nur dann, wenn die Arbeitszeit von den Arbeitnehmerinnen auch erfasst wird. In vielen schwierigen Konstellationen konnten wir für unsere Mandanten schon eine Kündigung wegen Arbeitszeitbetrug vor dem Arbeitsgericht durchsetzen. In aller Regel kündigt man hier nicht, weil man den Arbeitszeitbetrug in vollem Umfang beweisen kann, das nennt man übrigens auch Tatkündigung, sondern weil es einen dringenden Verdacht gibt, dass in einem oder in mehreren Fällen ein Arbeitszeitbetrug begangen wurde. Damit eine solche Verdachtskündigung wirksam ist, müssen eine Reihe von Voraussetzungen eingehalten werden. Welche das sind, das erklären wir in Folge 6 unseres Podcasts, und zwar der Folge mit dem Titel Verdachtskündigung, ein scharfes und oft erfolgreiches Schwert. Hört da gern mal rein. Das soll es für heute gewesen sein. Natürlich hoffen wir, wie immer, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst gern eine super Bewertung da, kommentiert die Folge bei Spotify. All das hilft uns erheblich, dass unsere Folgen sichtbarer werden, dass wir mehr HörerInnen gewinnen. Natürlich empfehlt uns auch gerne weiter. Die nächste Folge, die könnt ihr am 29. September hören. Thema ist, wenn es mehr als der Obstkorb sein soll, Benefits im Arbeitsverhältnis. Vermutlich werden wir dazu zwei Teile aufnehmen. Wie das genau läuft, werden wir euch dann noch beschreiben, wenn wir die Folge aufnehmen. Wenn ihr Fragen habt zu Benefits, dann stellt sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Wenn die heutige Folge rauskommt, dann könnt ihr euch noch, wenn ihr schnell seid, euch zu unserem Webinar Kündigen will gelernt sein, Top 10 Kündigungsgründe 2025 anmelden. Kündigungen sind ja bekanntermaßen schmerzhaft für alle Beteiligten, für Arbeitgeber vor allem, wenn sie teuer werden. Um hohe Abfindungen zu vermeiden, stellen wir euch in diesem Webinar die häufigsten Kündigungsgründe vor und geben Tipps und Hinweise, wie ihr möglichst rechtssicher kündigt und taktisch vorgeht. Und das Ganze selbstverständlich wie immer mit unseren eigenen Fällen aus der Praxis und aktuellen Urteilen. Das Webinar findet am 23.09.2025 von 9 Uhr bis 11.30 Uhr statt, dauert also 2,5 Stunden. Es kostet pro Person 95 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Wer möchte, kann am Ende der Veranstaltung ein paar Fragen beantworten und bekommt, wenn er die meisten Fragen richtig beantwortet, auch ein Zertifikat. Sichert euch jetzt euren Platz, indem ihr uns eine E-Mail schreibt oder auf den Link klickt, den wir in die Shownotes gestellt haben. Da findet ihr auch noch weitere Informationen zu den Themen, die wir in dem Webinar ansprechen. Ja, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. In diesem Sinne, beste Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg, bis zum nächsten Mal.